Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Romina.
Und ich bin immer noch Georg.
Bevor wir heute ins neue Thema starten, machen wir wie immer einen kurzen Blick zurück auf unsere letzte Folge. Da drehte sich ja alles um die nicht-invasive Beatmung, kurz NIF. Wir haben darüber gesprochen, wann NIF sinnvoll eingesetzt wird, vor allem bei akuter oder chronischer respiratorischer Insuffizienz, zum Beispiel bei COPD-Exazerbation mit Hyperkapnie und beim kardialen Lungenödem. Entscheidend ist immer, der Patient atmet noch selbst, braucht aber Unterstützung bei der Ventilation oder Oxygenierung. Dann ging es um das Warum. NIF kann die Atemarbeit reduzieren, die alveoläre Ventilation verbessern, CO2 senken und die Oxygenierung stabilisieren. Und das alles, ohne die Risiken einer Intubation in Kauf nehmen zu müssen. Wenn sie gut indiziert und korrekt durchgeführt wird, kann NIF Intubationen vermeiden und die Prognose deutlich verbessern. Natürlich haben wir auch über die verschiedenen Interfaces gesprochen, also Maskentypen wie Nasenmaske oder Fullface-Maske und darüber, wie entscheidend die richtige Auswahl für Komfort, Leckagemanagement und Therapieerfolg ist. Denn selbst die beste Einstellung bringt wenig, wenn die Maske nicht passt oder der Patient sie nicht toleriert und dadurch auch das NIF nicht mag. Und wir haben betont, die NIF nicht zu überreizen. Denn es gibt Situationen, in denen wir klar sagen müssen, jetzt reicht die nicht-invasive Unterstützung nicht mehr aus. Und deswegen sprechen wir heute über ein zentrales, manchmal auch herausforderndes Thema auf der Intensivstation, die Indikation zur Intubation.
Wir haben das letzte Mal und das vorletzte Mal nicht so ganz richtig dazu Stellung genommen, was jetzt eigentlich besser ist, NIF oder NIV oder High Flow. Wir hatten in der vorletzten Folge über High Flow gesprochen, was ja immer populärer wird, weil es sowohl für den Patienten angenehmer ist, als auch für das Personal besser, weil es weniger Arbeit macht. Wir haben darüber nicht so uns richtig festgelegt, ob Highflow gleichwertig ist wie NIV. Wir haben nur gesagt, theoretische Gründe lassen erwarten, dass NIV besser ist. Wir haben uns nicht so klar dazu geäußert, weil die Datenlage unklar ist. Die Empfehlungslage ist ein bisschen weich nach den neuen S3-Leitlinien, weil auch die Studienlage weich ist. Es gab eine schon etwas ältere Arbeit zu Covid-19-Patienten. Da hat NIV deutlich besser abgeschnitten als Highflow. Das war da mit dem Helm appliziert worden, was wir bei Covid-19 häufig gemacht haben. Eine aktuellere Arbeit aus dem vergangenen Jahr zeigt jedoch keine Unterlegenheit von Highflow. Das heißt, wir können da keine so richtige Empfehlung abgeben. Man kann lange darüber spekulieren, warum NIV nicht wirklich nachweisbar durchgängig immer in jeder Lebenslage besser ist als Highflow, obwohl es theoretisch zu erwarten ist. Das könnte daran liegen, dass NIV eben Probleme mit dem Interface und so weiter hat und dass es eben die theoretisch zu erwartenden Vorteile sich gar nicht so richtig manifestieren. Das nur als Nachbemerkung zu der letzten und vorletzten Folge. Bevor wir jetzt heute ins Thema einsteigen, Indikation zur Intubation, nochmal ein kurzer Appell oder eine Bitte. Ihr dürft uns gerne abonnieren, ihr dürft uns auch gerne Feedback geben. Natürlich am liebsten Positives, aber natürlich auch Kritisches auf den verschiedenen Kanälen, auf der Webseite. Wir sind froh, wenn ihr euch mit uns vernetzt und euer Wissen lasst, was ihr von dem Podcast oder von einer konkreten Folge oder was auch immer haltet.
Ja, jetzt haben wir wieder viel über die letzten Folgen gesprochen. Jetzt wollen wir doch mal ganz konkret auf die heutige Folge blicken, nämlich die Indikation zur Intubation, wie schon erwähnt. Ja, wenn wir über Intubation sprechen, geht es letztlich um eins, nämlich die Sicherung der Atemwege, die Oxygenierung und die Ventilation. Ganz grundsätzlich gibt es einige klassische Indikationen zur Intubation, die wir alle kennen, die wir aber jetzt nochmal genauer beleuchten wollen. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade jetzt nach unserer letzten Folge, ist nämlich das Versagen der NIF. Also wenn der Patient sich nicht bessert oder sogar verschlechtert, sollten wir frühzeitig den Gedanken an die Intubation haben. Was bedeutet verschlechtert, also trotz optimaler Einstellung, gut sitzendem Interface, enge Überwachung, ausreichend Zeit zur Wirkung, sehen wir keine klinische Verbesserung. Typische Zeichen wären zum Beispiel eine andauernde, persistierende Hypoxämie, eine steigende CO2-Werte mit respiratorischer Azidose, zunehmende Atemarbeit, Erschöpfung, gegebenenfalls sogar hämodynamische Instabilität. Und dann muss man einfach klar sagen, dass das NIF-Versagen keine Niederlage von uns ist, sondern einfach für uns ein Signal ist, dass wir merken, dass die Therapie nicht greift Und dann sollten wir auch konsequent handeln und zur Intubation schreiten.
Ich glaube, diese Regel gilt eigentlich für jede Indikation zur Intubation. Wenn wir das Gefühl haben, also wenn wir daran denken, der Patient sollte jetzt intubiert werden, dann sollten wir es halt auch machen. Ja, also wir können die nachfolgenden Indikationen, die wir besprechen, dafür gilt das gleichermaßen. Wenn wir zum Beispiel eine Vigilanzstörung haben, dann sollte man nicht warten, bis der Patient dann schlussendlich aspiriert hat, sondern wenn wir die Vigilanzstörung feststellen und sagen, der hat keine Schutzreflexe mehr, dann sollten wir halt intubieren.
Jetzt hast du schon die Vigilanzminderung genannt. Vielleicht möchtest du noch näher erläutern, wann wir hier intubieren sollten?
Ja, beim Schädel-Hirntrauma zum Beispiel gibt es ja klare Vorgaben. Bei dem GCS kleiner gleich 8 sollte man intubieren. Da geht es natürlich jetzt speziell um das Hirn, auch um die Protektion vom Gehirn, um die Sicherung der Ventilation zum Beispiel. Vigilanzminderung anderer Ursache, da gibt es keine so ganz klaren Regeln sozusagen. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, woran liegt das? Liegt das vielleicht an der Übersedierung durch uns oder liegt es an der Sepsis oder was auch immer? Jedenfalls ist es so, wenn ich eine Vigilanzminderung habe und befürchten muss, der Patient hat keine ausreichenden Schutzreflexe mehr, also wenn er jetzt regurgitiert, dann kann er das Sekret nicht abhusten und aspiriert. Das wäre ein sehr guter Grund zur Intubation. Wie gesagt, beim Schädel-Hirntrauma kommt noch ein zweites Thema hinzu, das spielt da auch eine Rolle, aber da kommt eben als zweites Thema der Schutz des Gehirns selbst dazu. Das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Aber jedenfalls die Vigilanzminderung ab einem gewissen Grad, der aber nicht scharf definiert ist, sollte man an die Intubation denken. Und wenn man denkt, sollte man sie eben auch machen.
Gut, also die Indikation zur Intubation bei der Vigilanzminderung ist vor allem der Schutz vor Aspiration. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre zum Beispiel auch die mangelnde Sekretdrainage, oder? Also quasi, wenn der Patient, der zum Beispiel eine Pneumonie hat, einfach seine bronchialen, trachealen Sekrete nicht mehr richtig abhusten kann.
Ja, der so und so, aber das gilt natürlich im Prinzip für jeden Menschen. Wenn wir in Wachzustand sind, so wie jetzt, dann wir husten und räuspern uns ja ständig und halten unser Bronchialsystem sauber. Ein Patient, der das nicht mehr kann, zum Beispiel auch aus Kraftgründen, das muss ja nicht eine Vigilanzminderung sein, das kann ja auch, können ja auch Kraftgründe sein oder Muskelkoordination im Rachen oder was auch immer, dann kriegt er das eben nicht mehr hin und das wäre auch ein guter Grund zur Intubation.
Okay, da haben wir ja schon ein paar Indikationen jetzt gehört. Es gibt aber noch zwei weitere wichtige, zum Beispiel die manifeste und nicht sofort behebbare Hypoxie, also ein Zustand, den wir nicht unmittelbar beheben können.
Ja, das hängt natürlich sehr stark von der Bedrohlichkeit ab sozusagen. Also wenn wir eine grenzwertige Oxygenierung haben und kriegen das mit, wir hoffen das mit NIV besser hinzukriegen, in den nächsten Minuten ist ja gut. Aber wenn ein Patient manifest hypoxisch ist und wir kriegen das nicht sofort gelöst, dann muss der Patient natürlich intubiert werden.
Neben der Hypoxie haben wir jetzt schon oft auch gehört, quasi der Gegenspieler, dass die Hyperkapnie, die dann auch in einer Azidose resultiert, wäre auch eben die manifeste Hyperkapnie, die wir ebenso nicht kurzfristig beheben können, dass wir dann auch an die Intubation zeitig denken sollten.
Ja, das ist natürlich nicht ganz so bedrohlich, weil auf eine Azidose, eine respiratorische Azidose, die dann ja entsteht, ist der Mensch ja ganz gut eingerichtet, anders als eine Hypoxie. Damit können wir ja nicht gut umgehen. Aber eine Hyperkapnie mit pH in gewissen Grenzen, damit kommen wir ganz gut zurecht. Bei der Gelegenheit würde ich gern das Wort Erschöpfung oder den Begriff Erschöpfung kurz diskutieren. Erschöpfung so im allgemeinen Sinne heißt ja irgendwie, der Patient kann nicht mehr. Er schafft es irgendwie nicht mehr. Das ist das, was wir selber von uns selber kennen. Wenn wir joggen gehen, können wir irgendwann nicht mehr, sind wir erschöpft. Erschöpfung im atemphysiologischen Sinne meint aber Erschöpfung der Atempumpe, sprich ein Anstieg des PCO2. Alles andere ist keine Erschöpfung im engeren Sinne des Wortes oder im atemphysiologischen Sinne des Wortes. Das heißt, wenn der PCO2 substanziell ansteigt und wir haben keine pharmakologische Ursache, also jetzt keine Opiatgabe oder sonst oder sonstige Sedierung als Ursache, dann heißt das, wir können daraus ablesen, dass die Atempumpe versagt oder ihren Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Und das nennt man im atemphysiologischen Sinne Erschöpfung.
Du hast jetzt die atemphysiologische Erschöpfung erklärt. Gibt es auch klinische Zeichen, frage ich mich, wie man einen Patienten erkennt, der möglicherweise erschöpft ist. Also ich stelle mir halt einen Patienten vor, der irgendwie seine Atemhilfsmuskulatur einsetzt, der tachypnöisch ist, vielleicht sogar paradox schon atmet, kaltschweißig ist, unruhig ist. Also so stelle ich mir auch einen atemerschöpften Patienten vor. Oder darf man das dann nicht so nennen?
Naja, ich glaube, natürlich, wenn jetzt jemand ein Versagen der Atempumpe hat und eine Erschöpfung in dem atemphysiologischen Sinne entwickelt, also ein Anstieg des PCO2, dann hat man natürlich diese klinischen Zeichen, die du jetzt eben genannt hast, Atemhilfsmuskulatur und so weiter. Keine Frage. Mir geht es vor allem darum, ein Patient kann ja aus allen anderen Gründen gestresst sein. Er hat Schmerzen, er hat Angst, er hat sonst irgendetwas, er ist einfach mobilisiert worden, bis er einfach nicht mehr kann und ist dann sozusagen so ein bisschen platt. Und dann sollte man mit dem Begriff Erschöpfung ein bisschen aufpassen und sagen, okay, ist der PCO2 wirklich erhöht, ja oder nein? Habe ich also eine Erschöpfung im Sinne von, der Patient kann nicht mehr, oder habe ich eine Erschöpfung der Atempumpe? Man sollte schon versuchen, das zu differenzieren. Das gelingt nicht immer, weil ich nicht immer eine arterielle Kanüle habe. Ich wende mich nur dagegen, dass es heißt, der Patient ist erschöpft, der PCO2 ist 40.
Okay.
Dann ist er erschöpft in einem allgemeinen Sinne, aber nicht im atemphysiologischen Sinne.
Alles klar. Also klares Statement, der Anstieg des PCO2 ist unser Parameter für die Erschöpfung.
Für die atemphysiologische Erschöpfung. Alles andere ist Erschöpfung im allgemeineren Sinne.
Okay, gut. Ja, wie spanne ich jetzt den Bogen von der Erschöpfung zu zwei weiteren wichtigen Fragen, die mich noch interessieren im Rahmen der Intubation auf der Intensivstation? Ja, Erschöpfung. Auf Intensivstationen laufen ja auch so der ein oder andere erschöpfte Assistenzarzt, die erschöpfte Assistenzärztin herum, die sich vielleicht auch fragt, spielt meine Qualifikation denn jetzt auch eine Rolle bei Intubation und Extubation? Sollte ich das machen oder sollte ich da doch lieber den Oberarzt ranlassen? Was denkst du?
Ja, die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also in deinem Fall weiß ich ja, dass du das kannst, also solltest du das machen. Punkt. Anders ausgedrückt, derjenige, der auf einer Intensivstation Dienst tut, der sollte natürlich grundsätzlich in der Lage sein zu intubieren. Es macht keinen Sinn, einen Kollegen auf der Intensivstation zu haben, der nicht intubieren kann. Das Verfahren nicht sicher beherrscht. Das ist keine gute Idee. Auf der anderen Seite sollte es natürlich der qualifizierteste Kollegin machen, die jetzt gerade verfügbar ist. Insbesondere, wenn der Patient richtig kritisch ist. Also je kränker oder kritischer der Patient ist, desto wichtiger ist natürlich, dass der Intubationsvorgang gelingt. Wir kommen da in der nächsten Folge darauf.
Okay, also es ist ja schön, dass du es mir grundsätzlich zutrauen würdest, dass ich einen Patienten intubiert bekomme. Das ist schon mal gut. Mich würde noch interessieren, ob wir denn extubieren sollen, nur zu Bürozeiten sozusagen, also nur tagsüber, wenn genug Personal zur Verfügung steht, oder ob die Extubation auch am späten Nachmittag in der Nacht erfolgen darf.
Ich finde, sie muss auch im späten Nachmittag, in der Nacht erfolgen. Wir wissen ja, Beatmung ist schädlich und dieser schädliche Vorgang sollte so kurz wie möglich sein. Also im Grunde genommen sollte eine Intensivstation rund um die Uhr zur Beendigung der Beatmungstherapie in der Lage sein. Es gibt natürlich besondere Situationen. Wenn ich einen Patienten habe mit einem bekannt difficult airway, wo ich weiß, das geht nur fieberoptisch und so weiter, dann würde ich auch nicht nachts um zwei den Tubus rausziehen. Das ist ja klar, weil man einfach mehr Manpower und die größtmögliche Erfahrung braucht.
Gut, da haben wir zwei wichtige Fragen noch zum Ende hoffentlich auch für alle geklärt. Dann folgt jetzt eigentlich schon die Zusammenfassung. Wir haben wieder schön geplaudert über die Intubation auf der Intensivstation. Dann fassen wir alles nochmal zusammen. Also die Indikation ergibt sich letztlich aus drei großen Bereichen. Einmal der Atemwegssicherung, Schutz vor Aspiration beispielsweise, Versagen der Oxygenierung und Versagen der Ventilation. Entscheidend ist nicht nur das Ob, sondern auch das Wann. Also zu frühes Intubieren kann unnötig invasiv sein, aber zu spätes Intubieren kann gefährlich sein für den Patienten. Also wenn wir dran denken, dann bitte auch durchführen. Und genau diese Balance macht eben die Intensivmedizin auch so anspruchsvoll. Und nachdem wir heute darüber gesprochen haben, wann wir intubieren sollten, schauen wir in der nächsten Folge genauer darauf, wie es nach unserer Entscheidung weitergeht. Also bleibt dran, es wird praktisch, wir freuen uns auf euch und immer schön weiteratmen.
Bis zum nächsten Mal.